China, von der chinesischen Kultur. Ich denke, Sie wissen schon viel, viel mehr von Deutschland, was uns bewegt hat. Aber ich möchte Ihnen trotzdem ein bisschen persönlich erzählen aus meiner Geschichte, meiner Familie. Und es ist gleichzeitig ein bisschen ein Blick auf die deutsche Geschichte. Mein Blick, aber auch der Blick in einem geistlichen Sinne. Ordnung muss sein, so hat es mein Großvater gesagt, als ich 11 Jahre alt war. Das war 1981. Und ihn in seiner Wohnung in einem sehr edlen Altenheim in Baden-Baden besucht habe. Er legte dann das Heft, das ich als Kind angeschaut hatte, sehr ordentlich wieder zurück in den Zeitungsständer. Oder er sortierte die Langspielplatte, das war noch die Zeit vor Spotify. Er sortierte die Langspielplatte wieder zurück in das Regal, wenn wir Bach gehört hatten, eben neben Beethoven und Mozart natürlich neben Mendelssohn. Und auch die Bücher hatten in seinem Regal alle einen festen Platz. Alle deutschen Klassiker, von Goethe angefangen bis Dürrenmatt, waren dort gut einsortiert. Ich konnte von meinem Großvater viel lernen. Und ja, okay, Entschuldigung. Damals, als meine Großmutter starb, das war noch einmal 6 Jahre vorher, war ich 5 Jahre alt. Als kleines Kind war ich oft im Haus meiner Großeltern gewesen und war mit meiner Großmutter und ihrem Dackelhund auf verschiedenen Wegen dort unterwegs gewesen. Meine Großmutter starb ziemlich früh und sehr schnell. Sie hatte einen Krebs. Und wir waren alle furchtbar traurig. Meine Mutter und ihre beiden Brüder waren sehr traurig. Und als Kind hatte ich den Eindruck, dass auch ihr alter Dackel sie vermisste. Sogar mein Großvater, dem ich sonst kaum Gefühle anmerkte, hatte Tränen in den Augen. Später, als ich älter wurde, verstand ich, was die Rede meiner Eltern bedeutete, dass er ein alter Preuße war.
Das ist,
Das preußische Königreich hatte lange die Politik in Europa in Auseinandersetzung mit Frankreich, mit Großbritannien, mit Spanien und Russland mitbestimmt. Und die Preußen waren an die Macht gekommen, weil sie unwahrscheinlich diszipliniert waren, weil sie eine schlagkräftige, disziplinierte Armee hatten. Dazu gehörte auch, dass die Männer keine Gefühle zeigten. Und die weltberühmten deutschen Tugenden haben sie geprägt und gehen zurück auf die Preußen. Die Pünktlichkeit, die Ordentlichkeit, die Disziplin, die Ordnung. Ich fürchte, wenn mein Opa mich jetzt sehen könnte, würde er manchmal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen vor Verzweiflung. Entschuldigung, das stand jetzt nicht im Manuskript. Ja, ich bin nicht so ordentlich, immer mal wieder. Die preußischen Könige wurden deutsche Kaiser, Herrscher über das ganze Deutsche Reich mit dem Anspruch der Vorherrschaft über ganz Europa. Wilhelm I., Wilhelm II., Namen, die Sie kennen. Aber mit Wilhelm II. Begann dann auch der Niedergang der preußischen Kultur. Und für mich zeigt sich daran deutlich, wie es vielen Kulturen in der Geschichte, in der ganzen Welt erging und immer noch ergeht, wenn sie überheblich werden und meinen, dass sie unbesiegbar sind und mit ihren Mitteln alles im Griff haben könnten. Das Deutsche Reich stellte sich an die Seite der Habsburger, das heute bekannt als Österreich, und gemeinsam gingen sie im Ersten Weltkrieg unter. Verloren große Gebiete, brachten Leid und Tod über große Gebiete Europas und die Reiche wurden zerschlagen. In Deutschland bedeutete dies das Ende der Monarchie, der Königsherrschaft, und das Ende der Herrschaft der Fürsten. Für mich erzählt die biblische Geschichte von der Sintflut aus dem ersten Buch Mose eine ganz ähnliche Geschichte von der gut gemeinten Ordnung Gottes, die von Menschen verfehlt wird. Gott hat alles gut geplant mit seiner Schöpfung, mit den Menschen als seinen Geschöpfen. Und doch herrscht Sünde und Bosheit, so berichtet es die Bibel, vor der Sintflut. Ganz ähnlich haben die Preußen ihre Gesellschaft gut geordnet. Die Bauern haben für Nahrung gesorgt, die Handwerker haben hergestellt, die Industrie hat produziert und der Adel hat geherrscht. Jeder hatte seine Rolle und seinen Ort in der Gesellschaft. Aber im Ersten Weltkrieg hat diese Ordnung versagt, weil die Menschen in ihrer Verantwortung versagt haben. Sie haben ihre Aufgaben vor Gott und den Menschen, sie haben ihr Ziel vor Gott, für Gott und für die Menschen verfehlt. Die Offiziere, der Adel, König, Könige und Kaiser haben sich übernommen. Es gibt dieses schöne deutsche Wort, sie waren überheblich, sie haben zu hoch, zu groß von sich gedacht. Und indem sie gedacht haben, dass niemand ihnen schaden könnte, haben sie sich beinahe in eine gottgleiche Position gesetzt. Und das ist nach der Bibel die Definition von Sünde. Mit ihrer Überheblichkeit haben sie die damalige Welt, haben sie Europa in Brand gesetzt. Gott sei Dank ist Gott gnädig mit unseren Verfehlungen. Es gab für die Preußen, es gab für uns Deutsche trotz aller Schuld eine neue Chance und eine neue Zukunft. Gott geht anders mit der Verfehlung seiner Ordnung, mit der Sünde von uns Menschen um. Gott geht nicht mit dem Kopf durch die Wand, wie eine deutsche Redensart sagt, wenn man um jeden Preis, egal zu welchen Opfern, ein Ziel erzwingen möchte, zum Beispiel die Welt beherrschen, wie es bei den Preußen damals eben die Meinung war. Hören wir die Sintflutgeschichte, wie sie ein amerikanischer Dichter erzählt. Der Herr sah hinab und sprach: Es ist zu dumm. Ich schuf die Menschen, doch ich weiß nicht mehr, warum. Seit dem ersten Tag gibt's Kriege nur und Mord. Ich schick ein bisschen Wasser und spül sie alle fort. Der Herr stieg hinab und sah, als er auf die Erde kam, da sah er Papa Noah, der sich ordentlich benahm.
Noah,
So steht's geschrieben, so lesen wir es gern. Noah fand Gnade vor den Augen des Herrn.
经上这样记着，我们也都欢喜阅读。诺亚在上帝面前蒙福。Die
Arche stieg auf den Fluten empor und nach 40 Tagen schaute Noah durch das Tor.
方舟在洪水中飘起。40天以后，诺亚向外观望。Er
sprach: Herr, wo sind wir? Ich hab das Schaukeln satt. Der Herr sprach, du sitzt auf dem Berge Ararat. Noah rief, Herr, die Wasser rinnen fort. Der Herr sprach, Noah, sieh den Regenbogen dort. Bring alle Tiere und Menschen ans Licht, seid fruchtbar und mehret euch und reizt mich nicht. Noah found grace in the eyes of the Lord, and he landed high and dry. Der amerikanische Dichter heißt Bruce Lowe. Sie kennen bestimmt auch die deutsche Redensart vom Plan B, von dem Plan, der nötig ist, wenn der erste und beste Plan, der Plan A, versagt oder eben nicht gelingt. Oder, das ist dann eher eine jugendliche Redensart, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Ja, wir machen uns große Pläne und dann klappt es oft doch nicht.
刚才那首诗歌呢是布鲁斯诺美国那首歌曲，我们你们也都知道这个所谓的什么是 B 计划，也就是说当第一个计划和那个最好的计划不成功之后的权宜之计，或者是说次级选择，现在年轻人的有一个谚语就是说，来的也不是你设想的。
Und die Geschichte von der Sintflut und von Gottes Regenbogen erzählt davon, dass auch Gott, ja, dass sogar Gott seine Meinung ändern und auch noch ein Zeichen setzen kann, nämlich den Regenbogen. Der Regenbogen, ein flüchtiges, faszinierendes Zeichen, das nicht nur die Erde berührt. Ein Zeichen nicht ganz von dieser Welt. Ein Bogen, der Himmel und Erde miteinander verbindet. Eine Brücke zwischen Gott und Menschen, die eine Verbindung sichtbar macht, die sonst hinter den Wolken verborgen scheint. Eben noch prasselte der Regen von vorne, von hinten, von rechts, von links, von oben. Und der schwimmende Kasten mit Noah an Bord wurde mitten durch Gewitterwolken viele Tage und Nächte auf tosenden Wellen durch tiefgraue Wassermassen geschaukelt. Irgendwann hat sich das Wasser beruhigt. Die Arche traf auf Land und der erste Sonnenstrahl auf die graue Regenwolkenwand. Und so bricht sich das Licht der Sonne in der feuchten Luft und der Regenbogen erstrahlt. Und Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Wieder festen Boden unter den Füßen baute Noah einen Altar und brachte Gott ein Dankopfer dar. Ein Neuanfang für Gott, ein Neuanfang für Noah und ein Neuanfang für uns Menschen. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, dem 8. Kapitel. Die Verse 21 und 22. Und Gott sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Auch wenn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend an. Und solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und am Himmel erschien ein bunter Regenbogen. Und Gott sprach zu Noah, nun aus dem 9. Kapitel des 1. Mosebuchs: Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Der Regenbogen, ein Zeichen der Hoffnung, ein Zeichen der Gegenwart Gottes und ein Zeichen der Versöhnung. Der Regenbogen als Zeichen des Bundes zwischen Gott, den Menschen und den Tieren. Ein Bund, eine Verbindung als Plan B Gottes, als ein Zeichen des Neuanfangs. Der Regenbogen hat bis heute nichts von seiner Faszination verloren. Ich denke, das gilt auch für chinesische Kinder und Erwachsene. Aber sind wir heute noch in der Lage, ihn als Zeichen des Bundes zwischen Gott und Mensch zu erkennen und ernst zu nehmen? Das Verhältnis zwischen Gott und Mensch ist eine spannende und unendliche Geschichte. So uralt wie die Geschichte der Arche Noah. Gott ist seine Verbindung zu uns Menschen wichtiger als seine Ordnung, als seine Regeln. Gott möchte die Verbindung zu uns Menschen nicht abreißen lassen. Das ist seine Liebe. Gott sagt immer wieder neu Ja zu uns. Und wir als Geschöpfe Gottes sind aufgefordert und herausgefordert, die Liebe Gottes auf Erden zu erkennen und danach zu leben. Aber Gott ist auch Realist. Er weiß, und das auch nicht erst seit der Sintflut, sondern vorher. Er weiß um die menschlichen Grenzen, er weiß um unsere Schwächen. Gott weiß ganz genau, dass die gleichen menschlichen Fehler und Schwächen immer wieder zum Vorschein kommen. Auch wenn der Geist willig ist, auch wenn wir uns vornehmen, Gutes zu tun. Da war und da ist seit jeher Gottes Kreativität ein Plan B, ein neues Drehbuch gefragt. Mit dem Neuen Testament, mit den Erzählungen von Jesus als unserem Herrn und Bruder, halten wir so ein neues Buch in der Hand. Dieses neue Buch und vielmehr Jesus als unser Bruder zeigt, dass Gott seine Liebe zu uns wichtiger ist als die Einhaltung irgendwelcher Regeln. Und immer wieder war ein Bund das Mittel seiner Wahl, um den Menschen, um uns Menschen nahe zu bleiben. So wie er mit Noah ein Bund im Zeichen des Regenbogens schloss, so schloss er mit Mose und dem Volk Israel ein Bund am Berg Sinai und mit uns und für uns durch Jesus Christus seinen Bund. Gott nimmt uns Menschen als Partner ernst. Er bietet uns einen Vertrag an. So bietet Gott den Menschen einen Bund an, weil er die Beziehung zum Menschen aufbauen, vertiefen möchte. Die Unverbesserlichkeit des Menschen, mit den Worten beschrieben, ich weiß, dass das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend an. Die Unverbesserlichkeit des Menschen wird zum Anlass für Gottes Barmherzigkeit. Gott setzt auf Hoffnung statt auf Resignation oder auf Rache. So ist der Bund ein Angebot Gottes, für das man sich frei entscheiden kann. Gott begegnet uns als Partnern auf Augenhöhe.
So ist dieser Bund ein Angebot Gottes, für das man sich frei entscheiden kann. 世上第一个妇女。人们可以自己选择是要还是不要，上帝把我们当作同等的伙伴。
Er schenkt und lässt uns die Freiheit, dass wir uns wie in einer Liebesbeziehung für oder gegen ihn entscheiden können. Eine Chance, aber auch ein Problem zugleich. Und das Problem ist die Treue, das Vertrauen, das Gott von uns erwartet. Eine Herausforderung, an der wir immer wieder scheitern. Es fällt uns Menschen schwer, uns immer wieder der unsichtbaren Kraft Gottes anzuvertrauen. Viel lieber verlassen wir uns auf unsere eigenen oder eben auf die sichtbaren Fähigkeiten. Bei den alten Preußen waren es vielleicht die Waffen und heute ist es eher die Technik, mit der wir hoffen, uns und die Welt zu retten. Wir sind so sehr der Materie verhaftet, dass es uns schwerfällt, uns auf eine geistige und auf eine geistliche Welt einzulassen. Dass es uns schwerfällt, das Unsichtbare hinter dem Sichtbaren zu erkennen. Meine eigenen Wünsche, meine Träume, meine Sehnsüchte, meine Ängste und meine Sorgen, mein eigenes Ego steht viel zu oft an erster Stelle. Kontrolle scheint oft wichtiger als Vertrauen. So wird das Miteinander eher von Macht übereinander als von Mitmenschlichkeit und Liebe zueinander geprägt. Sie wissen es, diese Herrschaft des Sichtbaren, der Macht, ist leider mit der Herrschaft der alten Preußen vor 100 Jahren nicht zu Ende gegangen. So ist es bis heute, vermutlich nicht nur in Deutschland und Europa, wahrscheinlich auch in China und anderen Teilen unserer Erde. Aber selbst wenn wir dem Anspruch Gottes nicht immer wieder nicht gerecht werden, erfahren wir doch seinen Zuspruch. Immer wieder neu dürfen wir aus der Enge der Arche herauskommen, dürfen in der Weite und der Farbenpracht der Schöpfung einen Neuanfang mit Gott wagen. So spannt der Regenbogen einen weiten Bogen zwischen Himmel und Erde, aber auch zwischen unserer Geschichte, unserer Vergangenheit und der Zukunft, die uns Gott verspricht. Der Regenbogen will uns immer wieder neu daran erinnern, Gottes Nähe zu suchen, die Verbindung zu Gott neu zu suchen. So ist der Regenbogen ein farbiges, ein tiefsinniges, ein hoffnungsvolles Zeichen für den ewigen Liebesbund zwischen Gott und den Menschen. So wie der Regenbogen hat uns Jesus Christus mit seinem Leben, mit seinen Worten Gottes Liebe und Gottes Angebot vor Augen gehalten. Das Geschenk des Lebens und das Geschenk eines neuen Lebens. Und so erinnert er uns an die Weite des Lebens und die Freiheit, die Gott uns schenkt, die nicht vor der eigenen Haustür endet, sondern andere Menschen mitnimmt und mitreißt. Wir alle können etwas dazu beitragen, ein Stück Himmel auf Erden zu schaffen, indem wir uns jeden Tag neu etwas mehr auf das Göttliche, auf die Liebe, auf die Weite und das Geheimnis des Lebens einlassen. Und so wünsche ich uns, mir und Ihnen, dass wir immer wieder wie Noah Gnade vor den Augen unseres Herrn finden und immer wieder einen Neuanfang mit Gott wagen, wenn wir merken, dass wir in die Irre gegangen sind. Seine Liebe gilt uns und gibt uns die Kraft dazu. Amen.
Vielen Dank.
Dankeschön.